Arbeitszeit ist weniger tatsächlich mehr? Das ist das heutige Thema unseres Podcasts. Arbeitnehmervertreter sprechen von vielen Vorteilen bei der Verkürzung der Arbeitszeit auf eine 4-Tage-Woche, also 32 Stunden. Können wir uns das aufgrund der Kosten und in Zeiten des Fachkräftemangels aber tatsächlich leisten? Die Unternehmervertreter sagen da ganz klar nein. Bei uns zu Gast ist Philosoph Konrad Paul Liessmann. Er sieht unser heutiges Modell der Lohnarbeit als antiquiert. Durch technologischen Fortschritt sind Arbeitszeitverkürzungen oder auch das bedingungslose Grundeinkommen eine denkbare Konsequenz. Mein zweiter Gast ist heute Michael Wellmeden, Spartenobmann der Industrie in der Wirtschaftskammer Kärnten und Geschäftsführer bei CMS Electronics. Wie in allen Bereichen gibt es auch hier einen Fachkräftemangel. Eine Arbeitszeitverkürzung würde die Situation wohl noch verschlimmern.
Südpol, der Wirtschaftspodcast mit Peter Kuchling-Taupe.
Herr Liessmann, das Thema Arbeit ist in den letzten Monaten ja immer wieder heiß diskutiert worden, egal welchen Standpunkt jeder von uns einnimmt. Warum ist jetzt Arbeit für Sie persönlich ein wichtiges Thema?
Naja, also dass Arbeit wichtig ist, resultiert ja daraus, dass zumindest nach den bisher üblichen Arbeitszeiten verbringt der Mensch ein Drittel seines Lebens mit Arbeit. Das heißt, es ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Das zweite ist, in der Industriegesellschaft, die wir etwa seit dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert haben, ist die Erwerbsarbeit für die meisten Menschen die Grundlage, dass sie überhaupt existieren können. Das heißt, es dreht sich aus diesem Grunde sehr, sehr viel um die Arbeit. Das dritte ist, dass wir Arbeit ja nicht nur als eine Notwendigkeit sehen, sondern bis zu einem gewissen Grad auch als eine Form unserer Selbstbestätigung. Arbeit soll auch befriedigend sein. In die Arbeit stecken wir ja sehr viel Kreativität, sehr viel Engagement, sehr viel Ehrgeiz. Das heißt also, sehr, sehr viele relevante Aspekte unseres Lebens berühren oder hängen in einer modernen Gesellschaft an der Arbeit. Ob das so sein muss, ist eine andere Frage. Es ist momentan noch so, aber es könnte sein, dass durch verschiedene Veränderungen in der Gesellschaft, sowohl auf der Ebene der Werte, der Einstellungen, als auch vor allem durch die technologischen Veränderungen, hier einiges ins Rutschen kommt, sagen wir mal so.
Herr Wellmeden, Ihr persönlicher Zugang zur Arbeit, Sie arbeiten ja viel als Geschäftsführer einer großen Firma, geht das auch gar nicht anders. Wie sehen Sie die Arbeit?
Meine persönliche Situation, ich habe Arbeit für mich als Privileg betrachtet. Gerade Arbeit in der heutigen Zeit, weil es hat mir etwas gegeben, was ganz relevant ist, nämlich es hat mir die Selbstständigkeit gegeben und hat eigentlich auch mich motiviert, etwas zu schaffen. Und was ich so spannend finde in dem heutigen Umfeld Arbeit, man muss ja sehen, Arbeit hat sich historisch massiv gewandelt, wird sich auch in Zukunft wandeln, dass die Arbeit auch uns unterstützt. Es gibt uns Sinn, gerade wenn ich Berufsausbildung sehe. Wir haben heute viele Berufe. Berufe sind für die Menschen wichtig, weil er kann damit seiner Neigung entsprechend seine Arbeit gestalten. Und warum arbeiten wir? Weil wir uns entwickeln wollen. Wir wollen Wohlstand erwerben und unsere Gesellschaft lebt vom Wohlstand. Wir haben heute ein hohes Wohlstandsniveau und ich glaube, wenn wir Arbeit betrachten, wenn wir Sinn der Arbeit betrachten, auf der einen Seite heißt das auch, wir müssen betrachten, was können wir uns leisten, was wollen wir uns leisten, wie wollen wir uns weiter gestalten. Für mich hat Arbeit ja einen hohen Stellenwert im Sinne vom Beitrag für die Gesellschaft, für die Familie, aber auch für die weitere Entwicklung der Volkswirtschaft und des Umfeldes.
Herr Liessmann, jetzt starte ich ja mit einem provokanten Satz, den Sie gesagt haben. Wenn wir nicht arbeiten müssten, dann würden wir es auch nicht tun. Ist das wirklich so?
Ja, es hängt jetzt davon ab, wie man Arbeit definiert. Ja, wenn man Arbeit so umfassend definiert, wie wir das jetzt besprochen haben, ist zu erwarten, dass auch wenn diese Notwendigkeit oder dieser Zwang wegfällt, natürlich wir weiterhin tätig sind. Ja, das heißt, der Mensch ist ein aktives Wesen, er möchte etwas verändern. Also Faulheit, glaube ich, ist nicht das Konzept, das als Alternative in Frage käme. Auch dann nicht, wenn wir nicht mehr unbedingt sehr viele auch unliebsame Tätigkeit erfüllen müssten, weil die uns zum Beispiel von Robotern oder von KI abgenommen werden.
Das heißt, Sie meinen, die Arbeit würde einfach anders ausschauen. Man würde das machen, was einem Spaß macht, vielleicht künstlerisch oder Gartenarbeit oder.
Also sagen wir, die Tätigkeiten des Menschen sind ja äußerst vielfältig. Ja, und es ist ja ganz interessant, dass frühere Zeiten unter Arbeit wirklich nur die Tätigkeiten verstanden haben, die man aus Lebensnotwendigkeit machen musste, die einem gewissen Zwang unterlegen sind, sei es, weil einem die Arbeit angeschafft wurde, sei es, weil man einfach musste, ja? Weil die Natur es erfordert. Ja? Man kann nicht durch Nichtstun sich ernähren, man muss ein Feld bestellen. Ja? Man kann nicht sagen, ich gehe jetzt weg und dann verdorren die Pflanzen. Ja, das heißt, man ist gezwungen,
also, aber hier zu sein. Da geht es eher darum, die grundlegenden Bedürfnisse zu.
Und eine moderne Gesellschaft ist ja auch genial darin, immer neuere grundlegenden Bedürfnisse zu entwickeln, für die wir dann wieder arbeiten müssen. Aber es gehört auch zur Tendenz einer hochtechnisierten, industrialisierten Gesellschaft, die Arbeitszeiten sukzessive zu verringern, weil Technologie bedeutet immer Produktivitätsfortschritt. Ja? Wir alle wissen, dass in den 50er Jahren hunderte Menschen arbeiten mussten, wochenlang, um ein Automobil zu produzieren. Ja? Heute machen das 5 Menschen am automatisierten Fließband in einem Tag. Das heißt, um ein und dasselbe Produkt herzustellen, haben wir in den vergangenen 50 Jahren oder 100 Jahren unendlich große Produktivitätsfortschritte erzielt. Und das muss sich natürlich gesamtgesellschaftlich niederschlagen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich vielfältige Bedürfnisse entwickelt, die auch befriedigt werden wollen. Allerdings, das menschliche Leben, die menschlichen Tätigkeiten haben sich nie in dem erschöpft, was Arbeit heißt. Ja, es geht um soziale Beziehungen zum Beispiel. Es geht um das Handeln, das Tätigsein in der Familie. Es geht um politisches Engagement. Das sind ja lauter Tätigkeiten, die Menschen machen, aus sich heraus machen, aus freien Stücken machen und die man nur schwer mit dem Begriff Arbeit werden klassifizieren können, sodass ich eher dafür plädieren würde, zu sagen, Arbeit ist ein Teil unseres Lebens, ein relevanter Teil, nämlich Arbeit im Sinne von Erwerbsarbeit. Und auf der anderen Seite gibt es eine ganze Reihe von Tätigkeiten, die wichtig sind, die befriedigend sind, die vielfältig sind und die gesamtgesellschaftlich gesehen einen ähnlich großen Nutzen haben wie dieses engere Feld der klassischen Erwerbsarbeit. Und wenn man Glück hat, fallen diese beiden Dinge zusammen.
Ich glaube, ich würde den Zugang gerne annehmen, den Sie genannt haben, nämlich Arbeit verändert sich. Arbeit ist kein statischer Begriff. Wir haben auch Arbeitsbetrachtungen in der Volkswirtschaft, die hat ja auch eine Formel entwickelt, die sagt halt, Arbeit ist ein Produktionsfaktor. Wie Kapital, wie Maschinen, beides ändert sich. Sie haben das Thema angesprochen, Automatisierung, die Maschinen haben sich verändert. Wesentlicher Teil war damals im Bereich der Dampfmaschine, das war eigentlich der erste große Durchbruch, der die Welt verändert hat. Damit gab es auch Erleichterungen, zum Teil aber auch, wie wir gesehen haben, schwierige Arbeitsumfelde, die glücklicherweise, und das habe ich vorhin auch betont, in heutiger Zeit hat Arbeit einen anderen Stellenwert, verändert wurden. Wir feiern den Tag der Arbeit, den 1. Mai, nicht ohne Grund, weil dort einiges verändert wurde. Ich glaube aber, nochmal zurück zur Ausgangsfrage, würden die Menschen arbeiten? Ja, weil im Menschen drin ist das Streben nach Entwicklung. Und Arbeit wird immer anders definiert. Antike, Mittelalter war Arbeit Mühsal, Last, unangenehm. Überhaupt nicht. Auch nicht notwendig für die, die das gesagt haben, weil die haben andere für sich arbeiten lassen. Wir haben aber heute das Privileg, dass wir mit unserer Arbeit eine starke Teilhabe haben am Wirtschaftsleben, an der Gesellschaft, gerade an der sozialen Interaktion. Die Arbeit definiert nicht für alle immer richtig, aber letztendlich meine Position in der Gesellschaft. Es definiert meinen Zusammenhalt in der Gesellschaft, nicht nur als Erwerbsarbeit, sondern auch im freiwilligen Bereich, wie von Ihnen rausgestrichen. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich glaube, wenn wir jetzt Automatisierung nehmen, ja, es gibt ein verändertes Arbeitsumfeld. Gleichzeitig gibt es neue Aufgaben, die wir heute noch gar nicht kennen, die wiederum Erwerbsarbeit erfordert. In welchem Zusammenhang das dann stattfindet, ob in den Modellen, wie wir sie früher hatten, die heute ja schon massiv aufgelockert sind. Wenn Sie heute in einen Betrieb gehen, finden Sie Leute sitzen zu Hause, die arbeiten von zu Hause aus, partiell. Wir haben flexible Arbeitszeiten. Menschen kommen später, Menschen kommen früher. Wir haben Arbeitszeiten, die sich nach einer Maschine richten. Also wir haben unterschiedlichste Modelle. Und ich glaube, genau dort liegt der wesentliche Sinn der Arbeit, dass wir als Menschen Arbeit nicht nur als starres Korsett betrachten, sondern uns anschauen, welche Gestaltungsformen der Arbeit können wir in der Zukunft haben und wie kombiniert sich das? Ein Punkt noch zur Automatisierung. Ja, wir sehen ja gerade heute, dass die Automatisierung nicht mehr die Produktivitätsfortschritte bringt. Also meine Position ist ganz klar, Arbeit soll sinnstiftend sein, soll Bestandteil unserer Gesellschaft sein und die Gestaltung muss sich nach den Bedürfnissen und den Notwendigkeiten richten.
Arbeit ist aber auch ein wichtiger Faktor für das soziale Gefüge, sage ich jetzt einmal. Wir haben ein Sozialsystem, das doch eines der besten auf der Welt ist, würde ich behaupten. Und das wird auch durch Arbeit finanziert. Würde das funktionieren, wenn wir jetzt sagen, okay, wir arbeiten jetzt weniger fürs gleiche Geld? Und würde das nicht eine Spirale der Teuerung auslösen, Ihrer Meinung nach?
Naja, solche Dinge sind partiell zu kurz gedacht. Weil wenn ich was verändere, verändern sich auch Parameter. Man kennt das in der Kybernetik, drehe ich an einer Schraube, drehe ich an der nächsten. Wenn ich das Modell starr betrachte, was würde rauskommen? Wir würden sagen, wenn ich jetzt in dem Modell einen Faktor ändere, dann wird es beim anderen kommunizierende Röhren habern. Das glaube ich, das wäre zu einfach. Sondern man muss dann betrachten, welche Faktoren ändern sich. Wir haben eine Diskussion gehabt, wir haben Ängste gehabt, Befürchtungen, die Automatisierung wird eigentlich dazu führen, dass die Zahl derer, die keine Arbeit finden, also eben keine Teilhabe an der Gesellschaft haben, war eine große Befürchtung. Realität ist, es ist nicht passiert. Warum ist es nicht passiert? Weil wir natürlich nicht allein auf der Welt leben. Wir diskutieren ja nicht nur in Österreich, wir leben nicht nur in Österreich, sondern Österreich hat ein Privileg entwickelt, was andere Länder in der Form nicht so haben. Ob wir das halten können, wissen wir nicht. Wir haben viel exportiert. Wir haben unsere Leistung exportiert und haben Wohlstand importiert. Und ich glaube, wenn wir für die Zukunft drüber nachdenken und über den Sinn der Arbeit auf der einen Seite, Formen der Arbeit, muss man das im Auge behalten. Und man muss die Parameter definieren, die für uns wichtig sind. Wenn uns der Wohlstand wichtig ist, müssen wir Modelle finden, die uns das ermöglichen. Das heißt für mich aber nicht, dass wir starr an dem heutigen Konzept festhalten, sondern dass wir auch Modelle finden, die anders gestaltet sein können. Aber da müssen wir an mehreren Schrauben drehen. Das muss uns bewusst sein.
Das heißt also, das wäre eine Flexibilisierung der Arbeit jetzt im Prinzip, die ja eigentlich eh schon im Gange ist.
Die wir heute schon haben. Und wenn ich das mal in den, Herr Lissmann hat das, glaube ich, sehr gut schon beschrieben, unterschiedliche Arbeitsfelder betrachte, haben wir in der Industrie einen massiven Wandel. Wir haben sehr viel spannende Arbeitsplätze. Gehen wir in andere Bereiche, in den Sozialbereich rein, in die Bildung. In dem Bereich der Altenbetreuung, Kinderbetreuung, also alles Dinge, die uns wichtig sind, da ist der Mensch ein wesentlicher Faktor. Mensch in der Interaktion heißt auch Mensch und Zeit. Da kann ich nicht durchtakten und kann sagen, mir stehen nur x Minuten zur Verfügung. Das ist ja eins der Themen, die wir heute diskutieren.
Das hat aber sicher auch damit zu tun, dass manche Hoffnungen, Sie haben davon gesprochen, die wir in die Automatisierung setzen und in die Robotik setzen, sich einfach nicht erfüllt haben oder verfrüht waren, ja. Ich kann mich erinnern, vor wenigen Jahren noch habe ich bei einem Symposium der Caritas über Digitalisierung gerade im Pflegebereich vortragen dürfen und da gab es eine ganz starke Fraktion, die die Auffassung vertreten hat, also der Arbeitskräftemangel im Pflegebereich wird nur sehr vorübergehend sein, denn die Pflegeroboter, die damals entwickelt worden sind, werden einen Großteil der Pflegearbeit übernehmen. Es hat sich herausgestellt, dass es viel zu kompliziert ist, solche Roboter zu entwickeln und das vor allem die Menschen das nicht annehmen. Das heißt also, es ist völlig richtig, der soziale Faktor spielt in manchen Bereichen eine größere Rolle, als wir es technikgläubig, wie wir sind, gedacht haben. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch nicht, dass wir, was die Produktivitätssteigerungen durch Automatisierung, dass wir da schon an ein Ende gekommen sind. Ganz im Gegenteil. Tatsache ist natürlich, dass sehr viele Dinge, die früher einen großen Arbeitsaufwand erforderten, jetzt mit einem sehr, sehr geringen Arbeitsaufwand gemacht werden können. Und was auch diesen Fachkräftemangel betrifft, wir bemerken ja, dass der genau dort auftritt, wo eben Dinge nicht so leicht automatisierbar sind oder Automatisierungsmöglichkeiten von Menschen nicht angenommen werden. Und das ist dann der Punkt auch, um sozusagen Arbeitsfelder, Arbeitsformen und Angebote auch weiterentwickeln muss und dann sagen muss, dass dann diese Tätigkeiten in diesen Bereichen dann einen entsprechenden höheren Stellenwert haben müssen.
Da sind ja jetzt viele Aspekte drin, soziale Komponente zum Beispiel, die ja wirklich schwer ersetzbar ist. Also es kann sich kaum jemand vorstellen, dass ein Roboter mich pflegt. Wie sehen Sie das?
Also erstmal ist das ja genau kein Widerspruch, was ich eben gesagt habe, dass ich das sehe und ich glaube, da sind wir sehr einer Meinung und ich gehe noch sogar noch einen Schritt weiter. Wenn Sie in die Industrie gehen und gehen rein und haben genau dort, denke ich, einen hohen Automatisierungsgrad. Aber wenn Sie es anschauen, trotzdem bleibt die menschliche und soziale Komponente. Wir beschäftigen uns heute häufig damit, wie bekomme ich die Gruppen wieder zusammen? Wie kriege ich Zusammengehörigkeitsgefühl rein? Also Arbeit besteht ja nicht nur aus Arbeit. Sie müssen die Interaktion sehen. Gutes Beispiel ist extrem dynamischer Fortschritt durch eine Katastrophe, durch eine Krise, wie so häufig, Corona. Innerhalb kürzester Zeit hat sich online durchgesetzt, Online-Meetings. Ich selbst bin damit beschäftigt seit 1985. Wir haben Telefonkonferenzen gehabt, wir haben Videokonferenzen gehabt. Der Ton war weit vor, das Bild war weit zurück, es hat nicht funktioniert. Ja, wir haben technischen Fortschritt, aber jetzt kommt die Quintessenz technischer Fortschritt, wenn wir in die heutige Realität reingucken in Österreich. Wir haben die geringste Arbeitslosigkeit. Wir haben den höchsten Bestand an Beschäftigten. Wenn ich Ihren Punkt aufgreife, müsste es ja alles im Gegenteil sein. Es hat Gründe, weil wir haben eine sich verändernde Gesellschaft. Wir haben eine Demografie, die genau in die Gegenrichtung läuft. Das heißt, wenn wir jetzt nur, das war ja das Thema, über Arbeitszeitverkürzung reden, würden wir hier im Moment Arbeitskräfte, die wir nicht haben, verkürzen. Das ist also ein Widerspruch in sich. Das kann es nicht sein. Wir sind in einer Situation, dass wir trotz des Produktivitätsfortschrittes, trotz allem hinreichend Beschäftigung für die Menschen haben. Wir betreiben einen Riesenaufwand, um Leute in den Beruf zu bringen, um Berufe den Menschen schmackhaft zu machen. Die Zahl derer, die dort kommt, wird immer weniger. Das muss man einfach sehen. Also wir verwalten hier ein geringes Gut, nämlich Arbeit. Und wenn wir sie verkürzen, müssen wir Lösungen haben, wie wir die Verkürzung organisieren. Da bin ich 100% bei Ihnen. Wir müssen Verfahren einsetzen, die müssen sich aber auch durchsetzen. Und wir müssen uns dann fragen, wie wird das bezahlt? Weil wenn jemand weniger arbeitet, was ist die Grundidee? Ist die Grundidee, er kriegt für weniger Arbeit das gleiche Geld? Ist das gleiche Geld das gleiche Wert? Ich denke, das sind Fragen, die dann auch erörtert werden müssen. Das ist keine Frage der rein betrieblichen Betrachtung, sondern es ist eine Frage auch der Volkswirtschaft, auch der Sozialsysteme, die wir nicht ausschließen können.
Soweit ich das richtig verstanden habe, wird ja argumentiert, dass diese Arbeitszeitverkürzung möglich ist und auch von sehr vielen Unternehmen ja schon, ohne dass es eine gesetzliche Regelung gäbe, angedacht wird.
Entschuldigung, dass ich so reinspringe, aber ja. Podcast heißt ja auch ein bisschen spontan sein.
Ja, gerne. Ich lasse mir gerne korrigieren.
Ich hatte, ich habe mir das Privileg, es gibt mehrere Studien. Es gibt eine Studie von der Arbeiterkammer über das WIFO, die haben sich mit den schrittweisen Arbeitszeitverkürzungen reden, haben ausgerechnet alleine eine Arbeitszeitverkürzung von 3,5%, noch ohne Lohnausgleich. In der heutigen Situation, wenn keine verfügbaren Arbeitskräfte wären, würde einen Einfluss auf das BIP haben von 4 Milliarden. Wenn Sie das runterrechnen auf eine 32-Stunden-Woche, würde das bedeuten, allerdings jetzt bei vollem Lohnausgleich mit den ganzen Facetten pro Jahr 40 Milliarden weniger Bruttoinlandsprodukt. Einfach nicht erfüllbar.
Ja, das geht immer davon aus, dass die Arbeitsleistung und die Arbeitsproduktivität konstant ist. Soweit ich das richtig verstanden habe, argumentieren ja alle, die für diese sukzessive Arbeitszeitverkürzung argumentieren, damit, dass es ja nicht darum geht, wie lange jemand arbeitet. Ja, wenn jemand 38 Stunden oder 42 Stunden am Schreibtisch sitzt und nichts tut, hat niemand was davon. Sondern es geht ja genau darum, ob man wirklich nachweislich eine Produktivitäts- und Effektivitätssteigerung hat, die dann bedeuten würde, die Menschen arbeiten zwar weniger, produzieren aber das Gleiche, vielleicht sogar mehr. Und da wird dann damit argumentiert, dass kürzere Arbeitszeiten auch die Motivation zum Beispiel erhöhen, neue Formen von Effizienz möglich machen, weil man sich natürlich überlegen muss, wie man in kürzerer Zeit das Gleiche machen kann, sodass das schon eine gewisse Logik hat. Man kann natürlich auch mit Recht der Unternehmerseite vorwerfen, dass hier immer schon so argumentiert worden ist. Auch der 16-Stunden-Tag wurde verteidigt damit, wenn wir da jetzt Arbeitszeit verkürzen, bricht alles zusammen. Aber natürlich, lesen Sie doch einmal tatsächlich diese Diskussionen um die Arbeitszeitverkürzung seit dem 19. Jahrhundert. Anfang des 19. Jahrhunderts war der 16-Stunden-Tag in einer Fabrik ganz normal. Die Debatten um den 8-Stunden-Tag, die nach dem Zweiten Weltkrieg geführt worden sind, wurden mit denselben Argumenten geführt. Dass der Samstag prinzipiell für viele sozusagen kein Arbeitstag mehr ist. Da hat ein Sturm der Entrüstung hat das ausgelöst. Das heißt also, diese Debatte hat immer dieselbe Struktur. Und natürlich gibt es immer auch berechtigte Argumente. Und die andere Seite muss tatsächlich nachweisen, dass wir hier diese Produktivitätszugewinne haben und in manchen Bereichen, in manchen Branchen, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, wird sozusagen oder würde eine Arbeitszeitverkürzung tatsächlich ein System, Krankenhäuser etwa, in die Krise bringen, ja? Weil eben zu wenig Arbeitskräfte da sind. Deswegen würde ich dafür plädieren, hier Rahmenbedingungen zu definieren und es dann den unterschiedlichen Branchen zu überlassen, wie sie damit umgehen.
Im Prinzip greifen Sie da den Punkt auf, den ich zu Beginn gesagt habe. Wir haben dann eine Veränderung der Parameter. Und ja, ich bin 100% bei Ihnen. Da gibt es auch keinen Widerspruch. Aber wir müssen genau diesen Fortschritt erreichen.
Ja, natürlich.
Wir müssen schauen, dass wir den Fortschritt erreichen. Und wenn das der Fall ist, glaube ich auch nicht, dass die Arbeitszeit der treibende Faktor ist, weil das sehen wir heute schon. Wenn wir uns die unterschiedlichsten Modelle angucken, heute diskutiert die Wirtschaft ja aus einem ganz anderen Grund. Heute fehlen uns definitiv, das ist belegbar, Arbeitskräfte. Das sehen wir an den Kosten. Die Arbeitskosten steigen signifikant, belegt, weil Arbeitskräfte nicht vorhanden sind. Wir bezahlen mehr für die Arbeitskräfte und das bei gleichzeitig starken Versuchen zu automatisieren, beziehungsweise was ist die Notlösung? Es ist ja auch Verlagerung. Es werden ja Jobs ins Ausland verlagert. Das muss man ganz nüchtern sehen. Wenn diese Parameter da sein sollten und wir können beide Schrauben bewegen, sprich wir haben neue Technologien, die eine höhere Produktivität haben, dann ist das die Realität, die wir seit vielen Jahren haben, wo auch die Arbeitnehmer daran teilgenommen haben. Wenn Sie jede Lohnverhandlung besteht aus zwei Komponenten. Sie schaut, wie kann ich die Balance wahren? Da wird über Inflation diskutiert. Und ein wesentlicher Punkt ist, es wird auch ein sogenannter Produktivitätseffekt weitergegeben. Wenn das gelingt, ist eigentlich kein Widerspruch. Der Widerspruch ist ein anderer, es muss bewiesen werden. Und jetzt ist die Frage, wer trägt die Last? Wir können zwei Wege machen. Wir können sagen, wie der Staat ja sein Privileg, er stellt Rahmenbedingungen, Kollektivpartner können Rahmenbedingungen setzen. Wir können sagen, wir nehmen einen Schritt vorweg. Das ist so das Gefühl, was ich aktuell habe. Lass uns doch mal die Arbeitszeit verkürzen. Dann strengen sich die Unternehmer aus reinen Existenzgründen an und werden produktiver. Wir könnten aber auch den anderen Weg gehen. Wir sagen, wir haben eine steigende Produktivität und die scheren wir für die Zukunft. Das haben wir in der Vergangenheit getan. Aktuell sprechen reale Gründe dagegen. A, Demografie. Wir haben abnehmende Mitarbeiterzahlen. Das heißt, wir suchen Arbeitskräfte. B, wir haben nicht die Produktivitätsfortschritte mehr, die wir in der Vergangenheit hatten. Sie haben wesentliche Bereiche genannt, wo es fast gar nicht möglich ist. Wenn ich jetzt also bin aus der Industrie, aber ich kann es mir gut vorstellen, gerade im Sozialbereich, wo ich es kritisch finde. Aber ich sehe bei uns in der Industrie auch, wir sind hochindustrialisiert, wir haben einen hohen Automationsgrad und ich sehe einfach den Plafond erreicht. Es müsste dann, ich nenne es immer Denken out of the box geben. Es müsste etwas geben, was ich heute mit meinem aktuellen Wissensstand nicht weiß. Und den müssen wir aber auch erreichen.
Wir haben immer geglaubt, der Plafond ist erreicht und wir haben bestimmte Dinge einfach nicht antizipieren können. Ich hätte nicht gedacht vor 2 Jahren, dass ein durchschnittlicher Student in einer durchschnittlichen Studienrichtung eine Abschlussarbeit schreiben kann, ohne selber auch nur einen Finger zu rühren. Dank ChatGPT ist ihm das heute möglich. Aber mit dieser Form von Automatisierung des technischen Fortschritts im Bereich der Wissenschaft, von der man bisher immer geglaubt hat, das ist sicher nicht ersetzbar, sind wir erst jetzt unmittelbar konfrontiert. Vorweggenommen hat das niemand. Und deswegen bin ich so ganz vorsichtig, gerade weil ich ja eigentlich auch eine skeptische Haltung gegenüber einer zu euphorischen Position, was den technischen Fortschritt betrifft, einnehme. Aber ich bin trotzdem, so viel, glaube ich, sollten wir lernen, dass gerade die großen Umbrüche im technologischen Sektor noch nie wirklich antizipiert worden sind, sondern es darum geht, wie flexibel, wie offen können wir dann mit Entwicklungen, die sich blitzschnell abzeichnen können, auch tatsächlich umgehen und wie können wir damit in dem Sinne jetzt auch der Produktivität weiterarbeiten. Deshalb also von einem Plafond würde ich gerade, was den technischen Fortschritt betrifft, nicht sprechen.
Bin ich 100% bei Ihnen, war auch nicht mein Punkt, sondern ich habe nur gesagt, wir haben heute nicht die Vorstellung. Die Frage ist eher, da denke ich, dass gerade die Industrie, aber auch die Wirtschaft gezeigt hat, dass sie hohe Flexibilität hat. Wir haben veränderte Arbeitsplätze, wir haben veränderte Arbeitsaufgaben. Da habe ich überhaupt keine Sorge.
Warum dann stark an einem Arbeitszeitmodell festhalten, das aus dem 19. Jahrhundert stammt?
Stark dran fest.
Das klingt manchmal so.
Ja, aber das ist ein Irrtum, weil das ist wirklich ein Irrtum, muss ich sagen, wenn Sie sich die Arbeitszeitmodelle angucken. Wir haben also wirklich jedwede, also allein bei uns im Unternehmen fahren wir 15, 16 verschiedene Arbeitsmodelle. Eben. Das Einzige, was wir machen müssen, ist, dass der Staat uns relativ starke Rahmen gibt. Zu verwalten. Ja. Wir müssen alles Mögliche machen. Wir dürfen Leute, wir haben komplizierte Regelungen, wir müssen viel Aufwand treiben. Wenn wir sagen, Menschenskind, es gibt den Arbeitsplatz X, dann soll der doch von zu Hause arbeiten. Er soll einmal in die Woche in die Firma kommen, damit er seine Sozialkontakte hat. Das praktizieren wir. Also da sehe ich gar nicht mal die Wirtschaft in der Schuld, sondern da sehe ich eher unsere Regularien in der Schuld. Aber einen ganz interessanten Punkt wollte ich aufgreifen. Sie haben eben über KI geredet, über GPT-Chat. Und ja, ich glaube, dass wir auch eine andere Perspektive wieder auf Arbeit kriegen und Berufe. Wir sehen das heute schon, dass eben gerade handwerklich, kreative, gestaltende Berufe eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und gerade geisteswissenschaftliche Berufe, die wir heute als das Nonplusultra in unserem Sozialranking sehen, im Zweifelsfall auch eine etwas andere Perspektive haben. Früher wurden monotone Arbeiten durch Roboter ersetzt. Heute werden wir vielleicht Büroarbeitsplätze sehen, die im stärkeren Maße betroffen sein werden, weil viele Abläufe durch künstliche Intelligenz, durch Routinen erledigt werden können. Quintessenz ist, wenn wir über Arbeitszeit reden, müssen wir uns eigentlich an ein Thema gewöhnen. Mir ist das einfach zu kurz. Wir müssen uns über veränderte Arbeitswelten unterhalten.
Genau.
Und die veränderten Arbeitswelten müssen wir begleiten, aber dann bitte unter den folgenden Bedingungen, dass wir sagen, was sind unsere Parameter? Was wollen wir erreichen? Weil wollen wir weiterhin Wohlstand generieren? Ist der überhaupt notwendig? Legitime Frage. Wenn wir es nicht wollen, andere Parametrisierung. Wollen wir eine Teilhabe haben am Menschen? Was ist uns wichtig? Teilhabe des Menschen am sozialen Leben. Und einen Punkt nach dem anderen abarbeiten, wo ich im Moment sehr skeptisch bin, dass wo so extrem polarisierend, unsere Freizeit ist das größte Wohl und Wehe der Menschen. Sie können sich dort verwirklichen. Arbeit ist Mühsal, Trübsal und eine Last. Ich sehe das ganz anders. Ich sehe heute Arbeit als spannend, als durchaus herausfordernd, sogar für viele Jobs, wo wir es gar nicht vermuten würden. Und dass wir diese beiden Welten zusammenbringen und schauen, wie kommen wir zu veränderten Arbeitswelten und wie sind wir in der Lage, uns, wenn solche wunderbaren Produktivitätsfortschritte kommen, wie ist eine Gesellschaft in der Lage, dieses auch zu teilen, zu scheren und in neue Modelle umzusetzen.
Glauben Sie, Herr Liesmann, dass eine KI wirklich auch Forschung vorantreiben kann? Denn die KI, die wir ja jetzt kennen, holt sich ja eigentlich die Infos aus dem Internet und von überall her. Kann das ein kreativer Weg sein?
Also da bin ich skeptisch, ja, dass das wirklich die Forschung vorantreibt, dass das wirklich die Kreativität vorantreibt. Aber es gibt ja sehr, sehr viele Bereiche, wo es gar nicht um Forschung und Kreativität geht und wo bisher auch menschliche Arbeit drinnen war. Also nicht jede Bachelorarbeit ist, weiß Gott, wie forschungsinnovativ, sondern das sollte nur einen Leistungsnachweis bringen.
Aber die KI kann die uns weiterbringen in puncto Forschung generell? Vielleicht?
Naja, das ist schwer. Sehr viele sagen an den Universitäten, dass sie helfen kann, natürlich auch hier effizienter zu sein. Natürlich, man könnte sagen, in letzter Instanz ist der Mensch der Kreative, der uns weiterbringt. Aber mit den Möglichkeiten, die KI uns bietet, etwa was Mustererkennung betrifft, etwa was statistisch signifikante Zusammenhänge betrifft, ist die KI ein Werkzeug. Auf einer mittleren und unteren Ebene ersetzt die KI bisherige menschliche Tätigkeiten.
Kein Widerspruch, genau das, was ich sage vorhin schon. KI ersetzt Tätigkeiten, weil Algorithmen. Algorithmen ist die Welt, die vieles vereinfacht. Aber ich habe einen ganz anderen Beitrag, der stammt leider nicht von mir. Ich habe mal jemanden sagen hören, jemand ganz Schlaues, der hat gesagt, wenn die KI wirklich intelligent ist, dann wird sie uns Menschen arbeiten lassen und wird nicht selber arbeiten. Das wäre ja die Umkehrung des Allen. Bisschen albern, aber ich finde es ganz interessant, weil wenn wir in so einen Weg reinkommen und ich glaube, der Punkt ist schon...
Nein, das ist aber genau, das ist wirklich ein Denkfehler.
Natürlich.
Menschen, den Sie zitiert haben, weil das, was die KI von uns unterscheidet, ist, sie muss ja nicht leben. Das heißt, sie muss ja nicht ihre Lebensbedingungen herstellen erst. Sie ist ja kein Produkt der Natur, das Natur bearbeiten muss. Ja. Sie hat nichts davon, andere für sich arbeiten
genau
zu lassen,
das wollte ich
weil
ja
das
jetzt
keinen
ausführen.
Sinn ergibt. Umgekehrt, wir haben sehr wohl etwas davon, wenn andere für uns arbeiten.
Aber das wollte ich gerade ausführen. Genau das ist es ja. Ja, wir werden es nutzen. Wir werden keine Realitäten verweigern können. Es wird schrittweise kommen. Wir wissen vielleicht nicht, was auf uns zukommt. Aber dann ist es unsere Aufgabe, darüber nachzudenken, welche Modelle kann ich für die Zukunft schaffen, um Arbeit weiterhin sinngebend zu haben, um Menschen Teilhabe zu geben. Und das ist eine ganz wesentliche Aufgabe. Und ich glaube, die Diskussion ist deutlich prägnanter, als nur zu diskutieren Arbeitszeitverkürzung. Und ich glaube, das ist der Punkt, den ich nach vorne bringen wollte. Arbeitszeitverkürzung in sich isoliert ist zu kurz.
Da bin ich ganz bei Ihnen, wie wir das breite Feld Arbeit neu definieren müssen, neu verorten müssen und in welchen Bereichen wie überhaupt noch sinnvoll gearbeitet werden kann. Das Interessante ist ja, der Sinn der Arbeit liegt nicht in einer Tätigkeit an sich, sondern der Sinn der Arbeit liegt genau dann in einer Tätigkeit, wenn das gesellschaftliche Umfeld imstande ist, diesen Sinnanspruch tatsächlich auch zu erfüllen bzw. zu garantieren.
Da haben wir einfach viele Beispiele.
Genau.
Da haben wir sehr viele Beispiele. Und wir sehen aber auch,
abstrakt zu sagen, in der Arbeit liegt Sinn. Das kommt genau darauf an, welche Form von Arbeit.
Aber trotzdem, was ich nochmal sagen wollte, wir haben da sehr viele Beispiele und wir sehen aber auch die Anpassungsfähigkeit der Gesellschaften, der Unternehmer, der Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Wir verändern. Und die Veränderung ist entscheidend und wir müssen uns mit der Veränderung beschäftigen. Und wenn die Veränderung ist, plädiere ich so wie Sie für einen offenen Diskurs. Wo ich allerdings vorwarne, ist, dass man Themen, und das ist so unser Eindruck jetzt von der Arbeitgeberseite, wir treiben ein Thema aktuell nach vorne und sagen, Arbeitszeitverkürzung hilft. Und ich frage, wo hilft die aktuell? Ich sehe nicht, wo sie heute helfen soll. Und deshalb mein Plädoyer, zu schauen, was sind unsere Nebenbedingungen, intelligente Modelle umsetzen, haben wir heute schon. Wir haben 4-Tage-Woche, wir haben unterschiedliche Arbeitszeiten, wir haben unterschiedliche Arbeitsplätze. Aber dann bitte suchen, wie sieht das Modell aus, aber nicht ein Thema isoliert zu forcieren, ohne zu sehen, was ändert sich an den anderen Schrauben.
Ein kurzer abschließender Satz noch zu dem.
Wenn man das so formuliert, kann ich durchaus zustimmen. Es wäre sozusagen wahrlich nicht sinnvoll, solche Dinge isoliert zu betrachten und sozusagen auf einem dieser Parameter herumzureiten und sich nur da auszurichten. Ganzheitlich, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass gerade im Bereich der Arbeitsplätze es wir mit Konjunkturen zu tun haben, die auch schwer berechenbar sind. Auch die besten Ökonomen haben gedacht, also durch die Corona-Krise werden wir in eine Langzeitarbeitslosigkeit reinstürzen. Das Gegenteil war der Fall. Das heißt also, mit Prognosen soll man gerade im Wirtschaftsbereich sehr, sehr vorsichtig
sein. Sobald sie in der Zukunft liegen.
Ja, genau, das sollte uns eine Warnung sein. Nicht der Zukunft gegenüber, sondern unseren Fehleinschätzungen der Zukunft gegenüber.
Ja, ich sehe, wir könnten noch ewig diskutieren. Das Thema gibt sehr viel her. Ich sage aber danke an Philosoph Konrad Paul-Liessmann und an Spaten-Obmann der Industrie Michael Wellmeden für diese spannende Diskussion, für diese Punkte, die Sie da gebracht haben. Bei Ihnen als Zuhörer bedanke ich mich auch und es würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Podcast wieder mit dabei sind.
Wirtschaftspodcast. Schaltet zur nächsten Ausgabe wieder ein.